Lisa, der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
Der Abend schreitet voran. Wir haben wieder eine volle Stunde und können jetzt weitermachen in unserem Programm zu den Zeitdimensionen und Zeitdynamiken in Wissenschaft und Gesellschaft. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt um 22 Uhr unser viertes Panel beginnen und der Raum immer noch so voll ist. Vielen Dank, dass Sie mit dabei sind. Wir sprechen jetzt über die Zeitdimensionen im Universum und astronomische Kalenderanpassungen, Einblicke in die Astrophysik. Zum Abschluss des Salonprogramms hier im Atrium des Wissenschaftsforums hören wir zwei Astrophysiker, die naturgemäß mit ganz anderen Zeitdimensionen operieren. Der Astrophysiker Günther Hasinger ist Akademiemitglied, Gründungsdirektor des Deutschen Zentrums für Astrophysik in der Lausitz, ein nationales Großforschungszentrum für astrophysikalische Forschung. Er spricht zunächst über die gigantischen Zeiträume im Universum. Im Anschluss referiert Matthias Steinmetz, ebenfalls Astrophysiker und Akademiemitglied und wissenschaftlicher Vorstand des Leibniz-Institutes für Astrophysik in Potsdam, über, und das ist mein Lieblingstitel an diesem Abend, Weihnachten, Washingtons Geburtstag und High Noon am Nachmittag. Amüsantes aus der Zeitmessung und des Kalenderwesens. Hiermit übergebe ich an Sie beide in der Reihenfolge, wie gerade angekündigt, und komme danach wieder, wenn Fragen sind, an Sie beide auf der Bühne. Vielen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank für die schöne Einführung. Vielen Dank auch für die Einladung an die Akademie. Der Sophie Charlotte Salon ist immer ein Highlight des Jahres und das machen Sie auch sozusagen, dokumentieren Sie durch die zahlreiche Anwesenheit. Und dass Sie zu so später Stunde noch so viele Leute hier sind, freut mich wunderbar. Und ich möchte jetzt tatsächlich die Augen öffnen sozusagen zu sehr, sehr großen Zeitskalen, die man sich so mit menschlichen Maßstäben nur schwer veranschaulichen kann. Und ich fange gleich mal mit einem ganz komplizierten Diagramm an. Das ist nämlich das Diagramm der Geschichte, der kurzen Geschichte der Zeit, das Diagramm des Universums, wo man hier von sehr, sehr kleinen Zeiten bis zu sehr, sehr großen Zeiten geht. Aber das ist ein logarithmischer Maßstab. Das heißt, jeder Tickpunkt hier sind 10 Zehnerpotenzen in der Zeit. 10 Zehnerpotenzen sind 10 Milliarden Mal, also sozusagen jeder Strich ist 10 Milliarden Mal länger. Und wir befinden uns hier heute im modernen Universum, nach 13,8 Milliarden Jahren nach dem Urknall. Aber die Zeit ging praktisch los bei unendlich kleinen Zeitskalen von 10 hoch minus 43 Sekunden. Warum 10 hoch minus 43 Sekunden? Wir hatten hier gerade den Präsident der Max-Planck-Gesellschaft hier und die Max-Planck-Gesellschaft hat hier auch ein Büro in diesem Gebäude. Max Planck hat uns gezeigt, dass es bei diesen kleinen Zeiten plötzlich nicht mehr wirklich linear zugeht. Wir reden ja immer davon, dass die Zeit sozusagen linear fortschreitet, aber wenn man zu so kleinen Zeiten kommt, wird die Zeit irgendwie komplett anders. Sie wird schaumförmig, sie wird nur noch eine Wahrscheinlichkeitsbetrachtung. Also jenseits dieser kleinen Zeiten ist die Physik, so wie wir sie heute kennen, nicht mehr gültig. Deswegen können wir die Beschreibung des Universums wirklich erst anfangen bei 10 hoch minus 43 Sekunden. Aber seitdem können wir sie eigentlich schon ganz gut beschreiben. Und letztendlich ist die Geschichte des Universums ganz einfach zu verstehen. Das ist eine gigantische Kühlungskurve, die von 10 hoch 32 Kelvin angefangen hat. Man kann auch sagen, 10 hoch 32 Celsius, das macht keinen großen Unterschied mehr. Auf jeden Fall 10 hoch 32 Grad fängt diese Kühlungskurve an. Und je kälter es wird, desto mehr Strukturen können in diesem Universum überleben. Eine Struktur kann immer dann überleben, wenn die Kraft, die sie zusammenhält, sozusagen stärker ist als die Kraft, die sie versucht auseinanderzureißen. Ganz am Anfang ist das Universum so heiß, dass sozusagen die Lichtstrahlen, die Photonen, jede beliebige Kraft überwiegen können und jedes beliebige Teilchen zerstören und wieder neu bilden können. Und es muss sozusagen erst eine gewisse Zeit vergehen, bis in dieser Geschichte des Universums das allererste Teilchen entsteht, was stabil ist. Und das ist das Higgs-Teilchen, was von dem großen Beschleuniger beim CERN vor etwas mehr als 10 Jahren entdeckt wurde. Das Higgs-Teilchen gibt allen anderen Teilchen seine Kraft und seine Masse. Und erst in dem Moment, wo es das Higgs-Teilchen gibt, können die Kräfte überhaupt existieren. Die Kräfte müssen nämlich von Teilchen übertragen werden. Die elektromagnetische Kraft, die wir kennen, wird von den Photonen übertragen, die gibt es von Anfang an. Aber zum Beispiel die schwache Wechselwirkung, die starke Wechselwirkung müssen alle von Teilchen übertragen werden, die im Universum überhaupt erst einmal überleben müssen, bevor sie Kräfte übertragen können. Und es geht so weiter, also nach 10 hoch minus 10 Sekunden entsteht das allererste Teilchen. Die Teilchen, die wir sehr gut kennen, weil wir selbst aus ihnen bestehen, die Protonen, die Neutronen, die entstehen etwa 10 hoch minus 5 Sekunden nach dem Urknall. Vorher fliegen die Quarks, aus denen die Protonen und Neutronen bestehen, wie die Wilden im Universum herum, weil die Kräfte, die die Quarks zusammenhalten möchten, noch nicht stark genug sind. Aber jetzt ist es so, dass das Universum kalt genug geworden ist, dass Protonen und Neutronen überleben können. Kurze Zeit später werden die ganzen Elektronen und Positronen, die im Universum herumschwirren, vernichtet. Und noch eine kurze Zeit später, nämlich nach 3 Minuten, entstehen die ersten chemischen Elemente. Das erste chemische Element, was entsteht, ist Helium. Helium ist in der Lage, die ganzen Neutronen einzufangen und für die Nachwelt sozusagen zu präservieren. Das Neutron selbst kann nämlich nur 11 Minuten alleine leben. Wenn Sie ein einzelnes Neutron haben, dann zerfällt es nach 11 Minuten. Und deswegen musste das Universum sich beeilen, innerhalb der ersten 10 Minuten sozusagen alle übrig gebliebenen Neutronen ganz schnell in die Heliumatome zu packen, damit die sozusagen für uns, für die Nachwelt zur Verfügung stehen. Und aus diesen Heliumatomen wurden dann später in den Bäuchen von Sternen Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, alles, was wir essen, alles, was wir anfassen können, alles, was wir lieben, musste erstmal durch den Bauch eines Sternes gehen. Und diese dramatisch gestrauchte Zeitskala ist sozusagen die Uhr, die fundamentale Uhr des Universums. Jetzt möchte ich Ihnen das Gegenstück dazu zeigen, weil es wurde ja heute schon davon gesprochen, dass die Physik sozusagen immer Raum und Zeit gemeinsam denkt. Wir können die Zeit und den Raum nicht voneinander trennen. Und jetzt möchte ich Ihnen diese unendlichen Dimensionen des Raumes nahebringen und Ihnen versuchen zu erklären, was wir dort eigentlich am Himmel sehen. Und das kann man sehr schön mit diesem kleinen Film, der aus dem Google Labs stammt, machen, wo nämlich eine junge Dame auf dem Rasen des Google-Plex-Auditoriums liegt und wir jetzt in jedem Bildausschnitt immer einen Faktor 10 das Bild herauszoomen. Das ist also basiert auf diesem berühmten Buch The Powers of 10, 10 hoch heißt es, das empfehle ich jedem Schulkind sich anzuschauen, aber das ist hier in einen sehr schönen Film umgewandelt. Jeder Schritt, den wir hier uns anschauen, ist einen Faktor 10 sozusagen größer in der Dimension. Jetzt sehen wir das Amphitheater von Google, wir sehen Südkalifornien, wir sehen das Silicon Valley, wir sehen die Ostküste von Kalifornien, Mexiko und zum Schluss den ganzen Planeten. Dann kommt irgendwann der Mond ins Blickfeld. Und wir zoomen weiter hinaus, dann sehen wir die inneren Asteroiden und die inneren Planeten und wir sehen auch den Asteroidengürtel, in dem viele Staub- und Gesteinsbrocken herumfliegen. Wir sehen Jupiter, Saturn, die großen Planeten und schon zoomen wir hinaus und sehen das Sonnensystem als Gesamtes. Da draußen gibt es die Oortsche Wolke, aus der die Kometen entstehen. Dann sehen wir schon die nahen Sterne. Alpha Centauri ist der uns am nächsten gelegene Stern, 4 Lichtjahre entfernt. Vega, Capella, die Plejaden. Und hier sehen wir ganz schön die sogenannte lokale Blase, in der die Sonne herumfliegt. Die gesamte Milchstraße, ein Andromeda-Nebel, der jetzt bald hier hineinkommt. Und jetzt bewegen wir uns in das extragalaktische Gebiet, wo die Galaxien auf diesen faszinierenden Filamenten aufgereiht sind. Wie Perlenschnüre liegen die Galaxien auf diesen Filamenten und dazwischen gibt es Leerräume. Und erst auf dieser ganz, ganz großen Skala, nämlich 10 Milliarden Lichtjahren, ist das Universum homogen und isotrop und schaut in jede Richtung gleich aus. Das heißt also, wir sitzen irgendwo hier in der Mitte von etwas, was aber in Wirklichkeit viel, viel größer ist. Und an jedem Punkt könnte es auch sozusagen so ein Sonnensystem geben, wo auch wiederum gelehrte Leute darüber spekulieren, was wir da draußen sehen. Und das bringt mich jetzt sozusagen zur Geschichte des Universums, zur Evolution. Wir haben also die allerersten Sekunden bis Minuten nach dem Urknall gesehen. Zu diesem Zeitpunkt ist das Universum immer noch ein heißer Feuerball. Dieser heiße Feuerball muss so weit abkühlen, dass er ungefähr die Temperatur der Oberfläche der Sonne erreicht. Dann wird das Universum durchsichtig und dann gibt es eine Zeit, die etliche 100 Millionen Jahre lang ist, in der praktisch nichts anderes passiert, als dass sich Massehaufen zusammenballen und dann langsam zu Sternen heranreifen. Diese Sterne bilden dann langsam Galaxien und zum Schluss irgendwann im Herbst des Lebens des Universums entsteht auch mal das Sonnensystem und unsere eigene Milchstraße. Wir sitzen sozusagen hier auf unserer Milchstraße und schauen zurück in die Zeit und damit natürlich können wir auch versuchen, die Evolution des Universums zu verstehen. Da gibt es jetzt wunderschöne Computersimulationen, wo wir sozusagen die gesamten bekannten Anfangsbedingungen des Universums hineinstecken und schauen, wie sich daraus dann sozusagen die Strukturen entwickeln. Diese Computersimulationen sind in den letzten Jahren immer detaillierter geworden, weil die Rechner immer mächtiger wurden und weil auch die Physik, die man dort reinsteckt, immer genauer wurde. Was wir hier sehen in Blau sind Teilchen der dunklen Materie, also die dunkle Materie dominiert das Spiel, aber an den Knotenpunkten der dunklen Materie entstehen die allerersten Sterne, das sind diese rosaroten Lichtscheine hier. Und diese allerersten Sterne fangen dann an, in den Mägen sozusagen die chemischen Elemente zu erzeugen und dann explodieren die irgendwann mal und sprühen diese chemischen Elemente durch das ganze Weltall hindurch. Es gibt hier unten eine Zeitskala, die läuft, wir sind jetzt bei 3 Milliarden Jahren und jetzt fängt schon langsam eine Aktivitätsphase an, in der die Galaxien sozusagen das Maximum ihrer Sternentstehungsraten und ihrer Aktivität zeigen. Dort explodieren ganze Galaxien, schwarze Löcher pusten Materie durch das Universum und relativ schnell wird diese ganze prozessierte Materie, man kann sagen, das Universum wird sozusagen verschmutzt mit den chemischen Elementen, aus denen wir dann später entstehen. Diese kleinen blauen Segmente sind alles sozusagen, oder die grünen Segmente sind alles noch Gas, so wie es ursprünglich aus dem Urknall herausgekommen ist. Und die Sterne und die schwarzen Löcher und alles verschmutzen den Rest des Universums mit den Elementen, aus denen dann wiederum neue Sterne entstehen und wiederum. Wir wissen, dass die Sonne inzwischen schon mindestens 3 frühere Supernova-Explosionen gesehen hat. Also die Atome, aus denen wir bestehen, sind schon durch die Mägen von 3 anderen Sternen durchgegangen. Und es geht so weiter, das Universum entwickelt sich, aber man kann sich vorstellen, dass die Chemie des Universums, also die Komplexität, immer größer wird. Jetzt komme ich auf den fundamentalen Baustein sozusagen der Astronomie. Diese ganzen Strukturen, die wir dort gesehen haben, die Galaxien, bestehen ja letztendlich aus Sternen. Und wie Sterne entstehen und dann auch wieder ihr Leben aushauchen, das lernen wir in letzter Zeit immer detaillierter. Und da sind insbesondere die Messungen des James Webb Space Teleskops sehr, sehr wichtig, was ja vor einiger Zeit gestartet ist. Ich bin sehr stolz, dass ich hier immer noch mein Abzeichen von James Webb habe, weil ich als Wissenschaftsdirektor der ESA dafür verantwortlich war, diesen Satelliten zu starten. Und inzwischen überrascht er uns fast jeden Tag mit neuen, faszinierenden Ergebnissen. Hier zoomen wir mal hinein in das Zentrum der Milchstraße. Wir sehen hier in den galaktischen Gebieten diese dunklen Staub- und Gaswolken. Und wir müssen Infrarotaugen einschalten, um sozusagen durch diese Staub- und Gaswolken durchschauen zu können. Unser Ziel hier ist der sogenannte Adlernebel. Das ist ein Nebel in der Mitte der Milchstraße. Mit viel Fantasie kann man hier Flügel erkennen. Der sieht also ein bisschen aus wie ein Adler. Aber in Wirklichkeit zoome ich dort hinein weil es dort diese berühmten Säulen der Schöpfung gibt. Das sind also solche langen, elefantenrüsselartigen Strukturen, in denen neue Sterne entstehen. Und dieses Bild, was ich auch die Säulen der Schöpfung nenne, Pillars of Creation, ist eins der Ziele gewesen von dem James Webb Space Telescope. Das wurde vorher von Hubble schon wunderbar beobachtet. Und hier sieht man jetzt, dass in diesen Knotenpunkten dieser Elefantenrüssel neue Sterne entstehen. Diese roten Punkte hier auch hier unten. Und so können Sie sich vorstellen, dass auch unsere Sonne irgendwann mal entstanden ist. Eine Gas- und Staubwolke zieht sich zusammen. Im Zentrum bilden sich schon mal die ersten hellen Sterne. Die sieht man hier als Hintergrundlicht leuchten. Diese hellen Sterne fangen dann an, durch ihre Winde und durch ihr helles Licht das Gas und rund um sie herum wegzupusten, was fast wie so ein Schneepflug oder wie ein starker Wind, der die Massen wegpustet. Aber an den Knotenpunkten dieser Elefantenrüssel dort ist die Materie etwas größer und kann nicht so schnell weggepustet werden. Und dort entstehen die neuen Sterne. Ein solcher Stern entsteht also aus Gas- und Staubwolken. Aber ein Stern wie die Sonne zum Beispiel hat auch ein Leben. Er lebt eine Zeit lang und er wird am Ende auch wieder sterben. Und das ist eben, weil wir heute das Thema Zeit haben. Die Sternenuhren sind auch ganz, ganz wichtige Phänomene in der Astronomie. Die Sonne zum Beispiel lebt etwa 10 Milliarden Jahre lang und sie hat heute ungefähr die Hälfte ihres Lebens sozusagen hinter sich. Das heißt, die Sonne selbst kann noch etwa 5 bis 6 Milliarden Jahre leben, aber bereits in einigen 100 Millionen Jahren wird die Sonne so heiß werden, dass die Erde nicht mehr bewohnbar ist, dass das Wasser auf der Erde zu kochen anfängt und spätestens dann müssen wir uns einen anderen Planeten suchen. Massereichere Sterne entwickeln sich viel schneller, also zum Beispiel ein Stern von 30 Sonnenmassen, der lebt nur ein paar Millionen Jahre, also 100 oder 1000 Mal kürzer als die Sonne. Und alle Sterne am Ende ihres Lebens, wir enden sozusagen auf dem Sternenfriedhof. Unsere Sonne wird ein sogenannter weißer Zwerg. Ein Überriese wird ein Neutronenstern und ein noch massereicher Stern wird zu einem schwarzen Loch. Und diese Objekte auf dem Sternenfriedhof, das sind die, die wir besonders also faszinierend finden, weil sie uns eben auch etwas über die Langläufigkeit der Entwicklung des Universums sagen können. Und in etwa 4 Milliarden Jahren wird sich die Sonne zum roten Riesen aufblähen, wird dann zwar die Erde nicht ganz verschlucken, aber wird bis an die Erdbahn heranreichen. Und zu diesem Zeitpunkt wird es also sehr ungemütlich hier auf der Erde und wir müssen also, wie gesagt, spätestens bis dahin einen Ersatzplaneten uns gesucht haben, auf dem wir dann weiterleben können. Jetzt komme ich zu den faszinierenden Objekten, die mich ganz besonders über meine Karriere hin begleitet haben, nämlich die schwarzen Löcher. Also neben den Sternen gibt es ja am Ende des Lebens eines Sterns auch ein schwarzes Loch. Wir kennen aber inzwischen ganze Szenarien von verschiedenen schwarzen Löchern, insbesondere diese sogenannten supermassereichen schwarzen Löcher, die in den Zentren der Galaxien sitzen. Und das berühmteste von diesen massereichen schwarzen Löchern sitzt in unserer eigenen Milchstraße. Und wir fliegen da jetzt mal hin in das galaktische Zentrum. Das ist zwischen den Sternbildern Skorpion und Sagittarius in einer ganz besonderen dunklen Ecke der Milchstraße. Wir zoomen dort hinein, wiederum schalten wir auf Infrarotaugen um, damit wir die Sterne dort im Zentrum genauer sehen können. Und die Daten, die ich Ihnen jetzt zeigen werde, sind eine Kombination aus den jüngsten Messungen, die Reinhard Genzel beim VLT der ESO gemacht hat und den Messungen, die das sogenannte Event Horizon Teleskop im Radiobereich gemacht hat, weil wir zoomen hier hinein in die unmittelbare Umgebung des Schwarzen Loches und sehen den Schatten des Schwarzen Loches, so wie ihn Karl Schwarzschild 1916 vorhergesagt hat, den sogenannten Schwarzschild-Radius dieses Schwarzen Loches als dunklen Fleck hier. Diese Aufnahmen sind entstanden von einer Kombination von weltweiten Radioteleskopen, also in allen Kontinenten, in Grönland, in der Antarktis, auf Hawaii, in Chile. Und nur durch das Zusammenschalten von vielen dieser Radioteleskope entstehen solche dramatisch hoch aufgelösten Aufnahmen, wie wir sie hier sehen. Gleichzeitig, und das hat den Nobelpreis für Physik vor allem für Reinhard Genzel und Andrea Ghez im Jahr 2020 ergeben, sind Astronomen seit ungefähr 20 Jahren dabei, die Sterne, die sich in der Nähe dieses galaktischen Zentrums befinden, mit Hilfe höher und höher Präzision zu vermessen. Und sie sehen, dass diese Sterne wunderbare Ellipsenbahnen, so wie sie Kepler vorhergesagt hat, um dieses schwarze Loch herum im galaktischen Zentrum bilden. Und daraus kann man die Masse des schwarzen Loches ableiten. 4 Millionen Sonnenmassen stecken in diesem kompakten Objekt drin. Manchmal passiert es, dass solch ein kompaktes Objekt dann auch ganze Sterne frisst und Materie in sich aufnimmt. Das nennt man ein aktives schwarzes Loch. Und so ein aktives schwarzes Loch kann also durchaus einen Stern pro Jahr fressen und kann auch einen Teil dieser Materie wieder mit Hilfe von diesen relativistischen Materiestrahlen nach außen strahlen. Und hierbei handelt es sich um die massereichsten schwarzen Löcher, die also Massen von ungefähr Milliarden von Sonnenmassen haben. Wir kennen unser eigenes galaktisches schwarzes Loch, das hat ungefähr Millionen von Sonnenmassen. Und wir kennen auch schwarze Löcher, die nur so schwer sind wie Sterne, also 10 Sonnenmassen bis 100 Sonnenmassen. Und das James Webb Space Telescope hat jetzt schwarze Löcher entdeckt, die so früh im Universum existiert haben, dass man sich fragt, wie konnten die in so kurzer Zeit so massereich werden? Also 100 Millionen Sonnenmassen, 1 Milliarde Sonnenmassen. Es scheint so zu sein, dass die Forscher inzwischen dazu tendieren, dass es nur geht, wenn es bereits im frühen Universum sogenannte Saatlöcher gegeben hat, die also bereits ungefähr 100.000 Sonnenmassen hatten. Man kann diese Geschichte dieser schwarzen Löcher nicht verstehen, wenn man von normalen stellaren schwarzen Löchern ausgeht. Und das ist im Moment ein aktives Gebiet der Forschung. Die Leute kratzen sich am Kopf und fragen, wo kommen diese sehr, sehr frühen schwarzen Löcher her? Und ich persönlich glaube, dass das etwas mit der dunklen Materie zu tun hat, dass möglicherweise diese frühen schwarzen Löcher auch einen Teil der dunklen Materie darstellen könnten. Und ein ganz wichtiges Schlüsselglied in dieser Geschichte sind schwarze Löcher, die sozusagen hier in der Mitte liegen. Also wir haben die ganz schweren und die ganz leichten. Und diese sogenannten intermediären schwarzen Löcher hat man bisher noch nicht gefunden. Also bisher gab es immer Rätsel, gibt es die überhaupt? Und vor kurzem gab es also ein fantastisches Ergebnis aus einem Röntgenteleskop und aus dem Hubble Space Teleskop, wo man tatsächlich ein solches 50.000 Sonnenmassen schweres schwarzes Loch entdeckt hat. Und zwar hat man das dadurch entdeckt, dass ein Stern, der in der Nähe dieses schwarzen Loches lag, der diesem schwarzen Loch so gefährlich nahe kam, dass es sozusagen seine Zerreißkräfte ausgenutzt hat und den Stern zerrissen hat und ein Röntgenblitz entstanden ist, der dann hinterher nachbeobachtet werden konnte. Und man hat festgestellt, dass es sich dabei um einen sogenannten Kugelsternhaufen handelt. Also ein Sternhaufen, in dem 1 Million Sterne in einer anderen Galaxie sich befinden. Und im Zentrum dieses Kugelsternhaufens gibt es ein schwarzes Loch, was sich normalerweise nicht bemerkbar macht. Nur manchmal durch diese faszinierenden Gravitationslinseneffekte. Aber wenn einer dieser Sterne dem schwarzen Loch zu nahe kommt, dann Gnade Gott, dann wird er zerfressen. Und interessante und faszinierende Vereinigungsprozesse von schwarzen Löchern haben wir in den letzten Jahren durch diese Gravitationswellenbeobachtungen von LIGO, Virgo und Kagra bekommen, die ja auch den Nobelpreis im Jahr 2017 bekommen haben. Hier handelt es sich um 2 schwarze Löcher, die ungefähr so groß sind wie 30 Sonnenmassen. Und diese 2 schwarzen Löcher befinden sich in einem Tanz umeinander und kommen sich in diesem Tanz immer näher. Und während dieses Tanzes strahlen sie also einen Teil ihrer Energie in Gravitationswellen aus. Und diese Gravitationswellen kann man dann, wenn man sehr genau zuhört, auch mit Gravitationswellendetektoren hören. Das klingt dann ungefähr so. Und dann haben sich die beiden gravitationsschwarzen Löcher vereinigt miteinander. Und dieses Zip, das nennt man auch einen Chirp, weil es so klingt wie ein Vogelzwitschern. Je näher die sich kommen, desto höher wird die Frequenz und dann gibt es irgendwann mal diesen Chirp. Und diese Art von Chirps haben wir inzwischen über 100 Mal entdeckt und können inzwischen eine ganze Statistik machen von den schwarzen Löchern, die dort sozusagen sich miteinander vereinigen. Jeweils immer eins dieser Ereignisse sind ein leichteres, ein schwereres, die vereinigen sich zusammen zu einem noch schwereren. Und die Überraschung dabei war, dass es dabei schwarze Löcher gibt, die also über 100 oder 200 Sonnenmassen schwer sind und die man eigentlich mit Standard-Szenarien nicht mehr so wirklich erklären kann. Das Rätsel in diesem Zusammenhang wird immer größer. Und es stellt sich eben heraus, wir haben jetzt im Verständnis der schwarzen Löcher schon mehrere Rätsel, die man eigentlich nicht wirklich erklären kann. Die einzigen, sagen wir mal, Erklärungsmöglichkeiten würden sich ergeben durch schwarze Löcher, die bereits im Urknall entstanden sind, sogenannte primordiale schwarze Löcher. Und da hilft uns jetzt, da helfen uns die Beobachtungen von dem James Webb Space Teleskop, was nämlich die frühesten Galaxien von allen bisher entdeckt hat. Und festgestellt hat, dass es in diesen frühen Galaxien, die bereits 300 Millionen Jahre nach dem Urknall existiert haben, dass es bereits dort schwarze Löcher gibt, die eigentlich so schwer sind, dass man darauf schließen muss, dass sie schon früher entstanden sind. Und das bringt mich zum Schluss zu der Frage, aus was besteht eigentlich die dunkle Materie? Also die gesamte Energie des Kosmos kann man erklären durch dunkle Energie, dunkle Materie und so weiter. Und 25% der Masse ist in dunkler Materie und es gibt nach wie vor keine wirkliche Erklärung. Generationen von Teilchenphysikern suchen sozusagen verzweifelt nach den Quellen der dunklen Materie und es könnte sein, dass es sich dabei um schwarze Löcher handelt. Und ich überblätter jetzt ein bisschen, weil das wird, leider läuft mir die Zeit davon, aber ich möchte Ihnen zum Schluss des Vortrags möchte ich wieder zurückkommen zur Zeit. Und zwar möchte ich Ihnen die Geschichte des Universums in einer Art Kalender darstellen. Das nenne ich den Kalender des Universums. Am 1. Januar um 0.00 Uhr war der Urknall. Aber um das Ganze in menschlichen Dimensionen sozusagen verständlich zu machen, sitzen wir heute sozusagen am Silvesterknall des nächsten Jahres. Und dann kann ich die gesamte Geschichte des Universums in ein Jahr einteilen. Und bereits 14 Minuten nach dem Urknall entsteht das Babybild des Universums, wo also Strahlung und Materie sich entkoppeln. Die allerersten Sterne senden ihr Licht am 1. bis 5. Januar aus. Also wir sehen wirklich in die Babystube des Kosmos hier. Die älteste bekannte Galaxie, die wir heute schon kennen, hat ihr Licht am 8. Januar ausgesandt. Und dieses große Fressen, von dem wir kurz gesprochen haben, das Maximum der Sternentstehung, das hat im März, also im Frühjahr, stattgefunden. Dort gab es also am meisten Aktivität von diesen schwarzen Löchern und den Galaxien. Ja, und dann dauert es sehr, sehr lange, nämlich bis in den Herbst, um 9. September die Sonne und die Erde entstanden ist. Und jetzt kommt etwas, was mich absolut fasziniert. Innerhalb von 3 Wochen, nämlich am 28. September, gibt es auf der Erde bereits Signale von der Entstehung von Leben. Das sind die Blaualgen. Die Blaualgen haben bereits eine DNA. Die haben also sozusagen die ganze Gentechnologie schon intus. Und die Blaualgen fressen sozusagen Kohlenstoff und ihr Stoffwechselendprodukt, ihr Abfallprodukt ist Sauerstoff. Die Blaualgen versauen sozusagen ihre Erde mit Sauerstoff und geben uns damit sozusagen die Basis, auf der die Säugetiere später anfangen können zu leben. Dann dauert es nochmal 3 Monate, bis aus den Einzellern, den Blaualgen, komplexere Tiere werden, Wirbeltiere und Pflanzen. Es gibt einen Urknall der Evolution im Kambrium, in dem innerhalb von 3 Tagen sämtliche Baupläne von allen Lebewesen entstehen, die wir heute kennen. Und rechtzeitig zu Weihnachten waren auch die Bäume fertig, am 24. Dezember. Und dann war es allerdings so, auch die Reptilien sind entstanden. Wir haben heute im ersten Vortrag oben im Leibniz-Saal gehört, die letzten 250 Millionen Jahren, wo die Saurier entstanden sind. Die Saurier sind am 24. Dezember entstanden, die Säugetiere am 25. Dezember. Am 28. Dezember sind die Saurier ausgestorben und haben damit den Platz gemacht für größere Säugetiere und unter anderem eben auch den Menschen. Und der Vorfahre des Menschen, also der allererste Hominini, also Australopithecus und wie sie so heißen, hat also am Silvesterabend zur Tagesschau die Bühne betreten. Und unser eigener Vorfahre, also der Homo sapiens sapiens, stammt 6 Minuten vor Mitternacht. Zu dieser Zeit haben wir noch zusammen gelebt mit dem Neandertaler. Der Neandertaler stirbt aus langsam, aber wir wissen heute, dass der Mensch und der Neandertaler miteinander Kinder gemacht haben, weil jeder von uns trägt noch ein paar Prozent Neandertalerblut in sich. Und 4,6 Sekunden vor Mitternacht entsteht unsere moderne Zeitrechnung. Man kann auch sagen, sämtliche großen Weltreligionen sind in den letzten 10 Sekunden entstanden. Unser eigenes Leben in diesem Maßstab bildet 0,23 Sekunden, also einen Wimpernschlag ab. Und dann kann man noch schauen, am 9. Februar wird die Erde zu heiß zum Leben. Am 16. April vereinigt sich die Milchstraße mit dem Andromeda-Nebel. Und am 7. oder 10. Juli bläht sich die Sonne zum roten Riesen auf. Und mit diesem Bild möchte ich Sie gerne verlassen. In etwa 4 Milliarden Jahren werden die Astronomen einen faszinierenden Himmel sehen, wo nicht nur unsere eigene Milchstraße zu sehen ist, sondern diese andere Milchstraße ganz, ganz nahe kommt und die beiden sich dann miteinander vereinigen. Und dann ist High Life auf dem Sternenfriedhof. Vielen herzlichen Dank.
Ja, wie heißt es so schön bei Monty Python? And now for something completely different. Wir feiern Geburtstag nächstes Jahr. Nächstes Jahr wird die Akademie 325 Jahre alt. Ja. Nächstes Jahr wird die Akademie 325 Jahre alt. Und das Gründungsdokument ist hier gezeigt. Das Gründungsdokument ist ein Kalenderpatent. Da geht es also um Zeitrechnung, um Kalender. Und unter anderem auch wird die Akademie gegründet und eine Sternwarte. Jetzt mag man sich fragen, wie kommt das? Ja? Ich meine, Gründung von einer Akademie oder von einer Forschungsinstitution. Ja? Warum ist Kalenderrechnung der Anlass davon? Das ist ein überaus amüsantes Dokument. Ich empfehle es zu lesen. Da steht zum Beispiel auch drin, dass die Akademie auszustatten ist mit, in der Reihenfolge, guten Gesetzen, Gebäuden, ja, Bequemlichkeiten und Unterhaltungsmitteln für die Mitglieder. Ja. Aber Preußen ist da nicht das einzige Land. Schauen wir in die Verfassung Australiens. Die Aufgaben des Parlaments, des australischen Parlaments, unter anderem astronomische Beobachtungen. Das ist noch vor dem Münzwesen und den Steuereinnahmen erwähnt. Oder den amerikanischen Kongress und seinen Handlungen. Es gibt ein berühmtes Zitat von John Quincy Adams, dem 6. amerikanischen Präsidenten, der einmal gesagt hat, vor dem Kongress, dass man das Streben einer Gesellschaft nach Zivilisation daran beurteilt oder daran ablesen könne, was der Zustand der Sternwarten ist. Ja, wer könnte dem widersprechen? Ja? Ja, und fragen wir uns mal ein paar ganz gewöhnliche Kalenderfragen. Warum feiern wir Weihnachten am 25. Dezember? Warum feierte George Washington, der am 11. Februar 1731 auf die Welt kam, als Präsident seinen Geburtstag am 22. Februar, und zwar 1732? Die Älteren von uns kennen, Frühlingsanfang war am 21. März, ab und zu mal am 20. März. Das passiert nicht mehr bis weit ins 22. Jahrhundert hinein. Also die nächsten 100 Jahre haben wir keinen Frühlingsanfang mehr am 21. März. Er wird immer am 20. März sein. Wir kennen das Osterfest in der Westkirche, wir kennen das Osterfest in der Ostkirche und wir kennen das jüdische Pascha-Fest. Das sind Jahrestage letztendlich desselben Ereignisses. Und wenn wir uns den Kalender anschauen, wann sie begangen werden, unterscheiden die sich bis zu 5 Wochen. Wenn es einfach nur Jahrestage sind, wie kommt das? Ja? Was haben das orthodoxe Weihnachtsfest und die Oktoberrevolution gemeinsam? Und vor allem, warum ist die Oktoberrevolution im November? Ja? Und warum steht die Sonne mittags eigentlich nie im Süden oder fast nie? Das sind alles Fragen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und die Ursache oder die Ursache für die Konfusion, etwas unbeabsichtigt, waren die beiden Herren auf der rechten Seite, nämlich Papst Gregor und Martin Luther. Und die Lösung des Ganzen sind auf der anderen Seite Leibniz und Friedrich III., der spätere König Friedrich I., der dieses Kalenderpatent erlassen hatte, nämlich um etwas aufzuräumen. Nun, die Ursache ist, dass die Objekte des Himmels sich zwar sehr, sehr regelmäßig bewegen, aber nicht unbedingt gleichmäßig und vor allem nicht unbedingt koordiniert. Das Jahr ist halt nicht genau 365 Tage, sondern es sind 365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten und ein paar kleinere dazu. Die Rotation der Erde um die eigene Achse sind 23 Stunden, 56 Minuten und 4 Sekunden. Und irgendwann muss sie die Sonne wieder einholen, das macht es zu 24 Stunden. Der Mond braucht 27 Tage und 13 Stunden und noch ein paar kleine Sachen, ja, um einmal um die Erde zu laufen, aber die Erde bewegt sich auch weiter und um das wieder einzuholen, braucht er 29 Tage. Und all das versuchen wir letztendlich in einen Kalender zusammenzupacken. Das heißt, ein Kalender ist nichts anderes als ein mäßiger Kompromiss zwischen verschiedenen periodischen Elementen am Himmel, nämlich den Tag, der Monat und das Jahr. Und so sind wir irgendwann mal übereingekommen, dass das Jahr 365 Tage hat. Das ist etwa 6 Stunden zu kurz, deshalb haben wir dieses Jahr ein Schaltjahr. Das Jahr hat 12 Monate. Da fehlen 11 Tage, deshalb haben wir den Januar, Februar, März, April, Mai und so weiter. Der Tag hat 24 Stunden, 60 Minuten die Stunde und die Minute 60 Sekunden. Und wo kommt das her? Die Zahl 12, die kann man mit den Fingern abzählen. Ja, nicht mit 10, das ist viel zu naiv, einzelne Finger zählen. Im alten Babylon hat man gezählt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja? Mit einer Hand können Sie bis 12 zählen und mit der zweiten Hand bis 60. Ja? Weil Sie dann noch 1, 2, 3, 4, 5 mal 12 ist 60. Ja, und das erste Mal wurde das aufgeräumt von Julius Caesar, der das heutige grundlegende Kalendersystem gemacht hat, 12 Monate. Mit denselben Tageszahlen, wie wir sie heute kennen. Ein Schaltjahr alle 4 Jahre, wobei gar nicht mal so klar war, es hat etwa 100 Jahre gebraucht, bis man verstanden hat, was hat er eigentlich gemeint mit alle 4 Jahre. Ist das Jahr 1, 2, 3, 4, also im dritten Jahr schon ein Schaltjahr, oder ist es erst im vierten Jahr? Ja, das alte Zaunpfahlproblem. Ja, wenn ich 3 Meter Zaun bauen will, brauche ich 4 Zaunpfähle, ja, wenn ich jeden Meter einen Zaunpfahl habe. Ja? Das war letztendlich Kaiser Augustus, der das im Jahr 8 nach Christus erst einmal so sortiert hat, und so war das alles eigentlich ganz gut, nur das Jahr ist dann 11 Minuten zu lang. Jetzt muss man, jetzt mag man sich sagen, 11 Minuten, vor allem zur damaligen Zeit, das kümmert ja niemanden. Aber das sind die Probleme des systematischen Fehlers. Wir haben jedes Jahr 11 Minuten und immer in die gleiche Richtung. Und das addiert sich auf. Und das macht in 128 Jahren einen ganzen Tag aus. Oder in 1000 Jahren, ja, oder in 1280 Jahren macht es 10 Tage aus. Ja, das wird wirklich, addiert sich auf. Ja, und so kam es halt, dass im Jahr 1582 der Kalender um 10 Tage außer Phase war. warum es nur 10 und nicht 13 Tage sind, komme ich gleich noch drauf. Ja? Und deshalb hat Papst Gregor damals ein Dekret erlassen, dass auf den 4. Oktober 1582, der 15. Oktober 1582 folgen solle. Und dass weiterhin die Schaltjahre die Jahre sind, die durch 4 teilbar sind, aber die Jahrhunderte müssen durch 400 teilbar sein. Also 1900, 1800, 1700 waren kein Schaltjahr, aber 2000 war eins. Und 1700, das ist das Jahr des Kalenderpatents. Das ist kein Zufall, dass es im Jahr 1700 war. Das war nämlich alte Zeitrechnung Schaltjahr, neue Zeitrechnung kein Schaltjahr. Abgesehen davon wurde der Jahresbeginn von März auf Januar verlegt. Gab dann auch noch Feinheiten bezüglich Osterdatum und so weiter. Ja, aber das war denkbar der schlechteste Zeitpunkt, als er sich das ausdenken konnte, nämlich mitten in den Reformationswirren. Und die protestantischen Staaten, wenn der Papst etwas per Dekret erlässt, dann wird das erst einmal aus Prinzip nicht befolgt. Ja, das heißt, die protestantischen Länder sind bei der alten Zeitrechnung geblieben, die orthodoxen natürlich auch, während die katholischen Länder schön brav dem Papst gefolgt sind mit der neuen Zeitrechnung. Wir wissen auch, dass damals Religionen sich geändert haben mit dem Fürsten. Wenn der mal eine andere Meinung hatte und die Religion gewechselt, dann wurde nicht nur die Religion gewechselt, sondern auch noch gleich der Kalender mit. Ja, da kam man schnell 10 Tage dazu oder wieder 10 Tage weg. Ja, und um das aufzuräumen, schließlich kam das Kalenderpatent für Preußen, dass man im Wesentlichen den gregorianischen Kalender übernommen hat, ohne ihn zu übernehmen. Ja, es sind Feinheiten, die etwas anders sind. Ja, also Eigenständigkeit wurde gewahrt. Und Leibniz hat das Ganze ausgenutzt, um das zu erreichen, was er eigentlich immer wollte. Er wollte nämlich eine Akademie haben. Ja, und mit dem Kalenderpatent wurde gleich die Akademie mitgegründet. Da muss aber die Akademie auch noch irgendwie finanziert werden und der König hat kein Geld rausgerückt. Und deshalb wurde die Sternwarte mit dem Kalenderwesen beauftragt. Und die Einnahmen der Sternwarte waren die Strafgelder, die erhoben wurden, falls sich jemand erdreisten sollte, im preußischen Staat einen nicht lizenzierten Kalender zu verkaufen und dort erwischt wurde. Und dann wurde auch noch unterschieden, ob er das geschäftlich gemacht hat oder privat. Privat war die Strafe kleiner, als wenn es geschäftlich war. Ja, und jetzt können wir das nehmen, um ein bisschen aufzuräumen. Ja, was stimmt nicht mit dem 25. Dezember und Weihnachten? Also wir können ziemlich sicher sein, Weihnachten war, oder Christi Geburt war an allen möglichen Tagen, aber nicht am 25. Dezember. Warum? Abgesehen davon, von Feinheiten, dass es das Jahr nicht null gar nicht gibt. Das kam nämlich erst im Mittelalter, die Zahl Null nach Europa. Es war Winter und auch im heutigen Israel war es im Winter zu kalt, um die Schafe auf der Weide zu haben über Nacht. Ja, also da waren die Schafe in den Ställen. Das heißt, wenn die Schäfer mit den Schafen auf der Weide waren, dann war eine andere Jahreszeit als Winter. Abgesehen davon starb Herodes, der ja die ganzen Zweijährigen umbringen ließ, schon im Jahr 4 vor Christus. Ja, es passt also auch nicht zeitlich nicht zusammen. Und wir wissen heute, die Jahreszählung, die wurde erst hinterher fixiert. Denn im römischen Kalender nannte man nur das Jahr 5 der Regentschaft des Kaisers so und so und das Jahr 7 der Regentschaft des Kaisers so und so. Es gab keine durchgehende Jahreszählung, die kam erst mit dem Konzil von Nikäa im 4. Jahrhundert nach Christus. Und dann wurden sozusagen die biblischen Ereignisse zurückgerechnet und reverse engineert, würde man heute sagen. Dabei kamen halt auch diese Probleme auf. Ja? Und das Weihnachtsfest, das hat man einfach an das Sonnenfest gebunden, weil das war ein Fest, was überall gefeiert wurde. Und das Sonnenfest war an der Wintersonnenwende. Das ist aber am 22., aber nicht am 25. Aber das Jahr 325, wir haben gesagt, alle 128 Jahre ein Tag macht 3 Tage. Ja, das ist die Verschiebung von 22 auf 25, sind diese 3 Tage, die das ausmachen. Washingtons Geburtstag. Die USA und England haben die Kalenderreform Mitte des 18. Jahrhunderts übernommen. Ich glaube, war 1740 rum. Ja? Oder sehe hier, 1752 gab es einen großen Volksaufstand, weil der Monat war 10 Tage kürzer, aber die Vermieter haben natürlich die volle Miete für den Monat eingenommen. Es wurde außerdem der Jahreswechsel vom 25. März auf den 1. Januar zurückverlegt und damit ist der Unterschied zwischen 1731 und 1732 und die 11 Tage, ja 1700 kam dazu, 10 Tage wie bei Papst Gregor plus das Jahr 1700, was bei Gregor kein Schaltjahr war, bei Julius Caesar aber eins, macht 11 Tage. Deshalb, als amerikanischer Präsident hat er Geburtstag am 22. Februar 1732, aber als junger Mann am 11. Februar 1731. Und genauso verhält sich mit der Oktoberrevolution. Die war tatsächlich am 25. Oktober, aber damals, das zaristische Russland, hatte noch den julianischen Kalender. Bis dahin war der 13 Tage auseinander. Und dann hat man ihn angepasst an den gregorianischen, diese 13 Tage dazu, das verschiebt es auf den 9. November. Was übrigens auch eine schöne Feinheit ist, nehmen wir mal an, Sie haben Geburtstag, sagen wir mal am 21. Januar, morgen, und per Kalenderreform werden einfach 10 Tage weggestrichen. Wann feiern Sie Geburtstag? Sie können sagen, mein Geburtstag ist am 21., also feiere ich morgen. Sie können aber auch sagen, ich feiere den Geburtstag, wenn das Jahr rum ist, also erst am 31. Und die Westkirche und der Zivilisationskreis hat im Wesentlichen die erste Version gemacht, 21., man hält das Datum fest. Und die Ostkirche hat gesagt, nee, wir machen das erst, wenn das Jahr vorbei ist. Ja? Und deshalb ist das orthodoxe Weihnachtsfest am 7. Januar, 13 Tage plus den 25. Ja? Und je nachdem, wie Sie das rechnen und dann noch mit Frühjahrsvollmonden und wann der Frühjahrsbeginn und wenn Sie das alles mit einrechnen, dann kriegen Sie auch die ganzen verschiedenen Osterdaten in einer Reihe. Ja? Zum Beispiel im Jahr 2017, da passt es ja noch ganz gut, da sind zumindest 3 sich einig, wann Ostern ist. Ja? Nehmen Sie das Jahr 2016, der jüdische Feiertag ist am 23. Februar, Ostern in der Westkirche am 27. März, Ostern in der Ostkirche am 1. Mai, ja, und der eigentliche wäre der 27.3., wenn man es astronomisch sieht. Und es hört damit noch nicht mal auf, denn es geht eigentlich mit der Tageszeitrechnung genauso weiter. Ja? Denn auch der Tag ist nicht so gleichförmig, wie man denken will, weil die Sonne einmal ein bisschen schneller läuft und einmal ein bisschen langsamer läuft. Einfach weil die Erdbahn eine Ellipse ist um die Sonne und auch noch dazu geneigt ist. Und irgendwann hat man das ausgeglichen, hat gleichförmige Zeiten eingeführt und dann hat man das Ganze noch in Zeitzonen gepackt, spätestens als die Eisenbahn kam. Und im Deutschen Reich war das wirklich ein Erlass der Eisenbahn, ja, oder des Deutschen Reichs für die Eisenbahn und die Schulen, das war das, worüber sie Autorität hatten. Sie hatten die Firmen überzeugt, sich dem anzuschließen und auch die Klöster, dass sie die Kirchenuhren auch danach stellen. Ja? Und so wurde die MEZ eingeführt, was übrigens ursprünglich für mitteleuropäische Eisenbahnzeit stand und nicht für mitteleuropäische Zeit. Und die Eisenbahnzeit, die wurde von der Sternwarte Babelsberg bis ins Jahr 1967 synchronisiert. Jeden Morgen ging jemand unten an die Uhr und hat den Schalter umgelegt, wovon dann der elektrische Impuls an sämtliche Eisenbahnuhren an den Hauptstationen in Deutschland gingen. Von dort aus wurden dann die Nebenuhren synchronisiert und so wurden jeden Morgen die Eisenbahnuhren synchronisiert. Sie kennen vielleicht die Älteren von uns noch den Spruch, pünktlich wie die Eisenbahn. Das war nicht ironisch gemeint oder sarkastisch, das war ernst gemeint. Ja? Das war, als die Astronomen noch für die Zeitrechnung zuständig waren, vor 1967. Ja, heute mit den Zeitzonen ist auch witzig, dass ganz Deutschland eigentlich außerhalb seiner eigenen Zeitzone liegt. Im Wesentlichen liegt nur Görlitz auf dem Zeitmeridian. Aber es ist anderswo noch schlimmer, wenn Sie nach Santiago in Spanien gehen und alle Effekte aufaddieren, dann ist mittags nicht um 12 Uhr, also High Noon, ist um 14.52 Uhr an gewissen Tagen. Ja, also richtig schön am Nachmittag. Ja, wie gesagt, seit dem Jahr 1967 haben die Atomphysiker den Astrophysikern die Zeitrechnung weggenommen. Und jetzt schlage ich den großen Bogen zurück zum Vortrag von Günter Hasinger zu den schwarzen Löchern und den Pulsaren. Denn diese junge Dame, Jocelyn Bell, hat 1967 einen neuen Typus von Objekten, sogenannte Pulsare, entdeckt. Und diese Pulsare piepen mit extrem präziser Frequenz. Mit einer Frequenz, die vergleichbar ist mit der Genauigkeit, wenn nicht besser, von unseren besten Atomuhren. Und es kann durchaus sein, dass irgendwann einmal die Zeitrechnung so genau sein muss, dass es nicht mehr die Laborexperimente auf der Erde sind, sondern vielleicht Pulsare oder verschmelzende schwarze Löcher als Zeitstandard wieder eingeführt werden. Dann sind die Astronomen wieder dafür die Zeit zuständig, dann ist auch die Eisenbahn wieder pünktlich. Dankeschön.